Der Wecker klingelt. Und sie macht ihre Augen auf. Sie war schon eine ganze Weile wach gewesen, aber sie liebte dieses Gefühl. Morgens, bevor die Zeit drängte. Bevor der Wecker einem sagte, wann man aufstehen musste. Wann man was zu tun hatte oder wann man frühstücken sollte. Überhaupt. Irgendwie musste sie ziemlich viel. Entschieden versetzte sie sich einen Ruck und dem Wecker einen ordentlichen Klaps, sodass dieser beinahe so, als wäre er erschrocken, einfach aufhörte zu klingeln. Sie schaute aus dem Fenster. Ja, es musste schon Herbst sein. Oder war es vielleicht doch schon Winter? Sie wusste es nicht so ganz genau. Aber was sie wusste, es ging so langsam dem Ende zu. Ach ja, die Zeit, sie vergeht so schnell. Und man kam ja auch zu nichts. Also entweder fehlte ihr zwischendrin die Zeit oder sie hatte einfach nicht genug Kraft. Da war sie sich nie so ganz sicher, was von beiden es war. Aber wo sie sich ziemlich sicher war, dass sie beides mehr gebrauchen könnte. Ach ja, es gibt noch so viel zu tun. Oh Mann, jetzt klinge ich schon wie meine Großmutter, dachte sie. Naja, so langsam ist es aber auch allerhöchste Zeit. Sie kann ja nicht ewig hier liegen bleiben. Aber andererseits, was ist schon ewig? Bisher hatte alles immer irgendwie ein Ende gehabt. Und man sagt ja auch, die Zeit heilt alle Wunden. Sie lächelte. Auch wenn die Zeit vielleicht ein guter Arzt ist, so ist sie doch ein ziemlich schlechter Kosmetiker, dachte sie sich. Und auch ohne Spiegel weiß sie, dass die letzte Zeit nicht ohne Spuren an ihr vorbeigegangen sind. Aber er fand sie schön. Er sah sie an und fand sie schön. Trotz allem. Zumindest sagte er es ihr. Manchmal mit Worten, manchmal schwarz auf weiß und manchmal mit Taten. Und manchmal, ganz manchmal, wenn die Sonne so durch die Wolken blinzelte, dann war sie sich ziemlich sicher, hatte er diesen Augenblick nur für sie bestellt. Bei dem Gedanken daran rutschte ihr eine Träne über die Wange. Sie wischte sie nicht ab. Aus Prinzip. Die letzten Monate, die sind einfach immer furchtbar. Kalt, nass und grau. Sie fand, dass ihre Träne ganz gut dazu passte. Die dunklen Schatten der Bäume schienen ihr mit letzter Kraft noch zuzuflüstern: Es ist langsam vorbei. Und die Sonne, die sie so liebte, ließ sich erstmal eine Weile nicht mehr blicken. Ja, der Morgen war ihre liebste Zeit. Und sie hatte irgendwo mal gelesen, dass der Schlaf der kleine Bruder des Todes sei. Wenn dies so war, dann, so hatte sie mal beschlossen, war das Aufwachen die kleine Schwester der Geburt. Schon komisch, wenn man sich überlegte, dass jeder Tag mit dem Aufwachen begann und mit dem Schlafengehen endete. Was passierte eigentlich danach? Manchmal da träumte sie. Und da war dann alles möglich. Irgendwie war da alles so ganz anderen Freiheiten unterworfen. Ja, Freiheiten, das war das richtige Wort. Sie nickte. Das Ganze hatte dann immer schon beinahe etwas Magisches. Er war schon mal vorausgegangen und wollte alles vorbereiten. Und sie hatte ihn gebeten, ihr noch einen kleinen Moment zum Verweilen zu lassen. Aber er wartete schon auf sie, das wusste sie. Und sie konnte sich sein Lächeln so richtig gut vorstellen schon. Seine warmen Umarmungen hatten ihr immer Halt gegeben. Er ist ihr treu, das wusste sie. Und sie liebte ihn, das weiß er. Heute war also der große Tag. Sie spürte es in jedem Knochen bis in den letzten Fingerspitzen. Aber zusammen würden sie das schaffen. Sie hatten gemeinsam gelacht und geweint, und wenn sie Entscheidungen treffen musste, dann hatte er sie immer unterstützt. Und wenn sie wütend war, und sie konnte das gut, Dann blieb er auch bei ihr. Oh ja, sie hatten auch Streit. Manchmal, da konnte sie richtig unausstehlich werden. Er war manchmal aber auch so unendlich unergründlich, von wegen Frauensein kompliziert. Es gab Situationen, da verstand sie weder, was er wollte, noch dass er überhaupt etwas wollte. Sie konnte sich den Mund fusselig reden und er schwieg. Oh ja, es gab Zeiten, da hatte sie an ihm, an ihr selbst und an ihnen beiden gezweifelt. Aber wenn dies erst einmal überstanden war, dann war er ihr noch viel näher. Ob sich da was ändern würde? Immerhin ist so ein Tag einzigartig. Ein kleines bisschen aufgeregt war sie nun schon. Es war jetzt nicht so die große Angst, mehr so eine Anspannung. Ihre Verwandten bedauerten sie alle und sie versuchten zu trösten. Aber sie war sich ziemlich sicher, es ging dabei mehr darum, dass sie die waren, die Trost brauchten. Sie atmete tief ein. Sie wollte noch einmal die Bibel aufschlagen, bevor es losging. Das dicke, ihr schon so vertraute Buch schlug schwer auf. Das hatte so etwas Endgültiges, fand sie. Oh, Prediger, Kapitel 3. Ein jegliches hat seine Zeit. Ein guter letzter Anfang, fand sie. Ja, von dieser Frau, von der wir jetzt gehört haben, sie schlägt die Bibel auf und liest diesen Text, den wir gerade von Axel gehört haben. Alles hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Woran denkt ihr da? Ich denke mir ehrlich gesagt manchmal, das wäre ja schön, wenn alles seine Zeit hätte. Viel zu oft haben bei mir viel zu viele Dinge keine Zeit. Die Wäsche liegt rum, das Geschirr steht noch auf dem Tisch, die Predigt ist noch im Werden und Sohnemann sitzt auch schon seit 20 Minuten auf dem Sofa und wartet, dass ich ihm endlich etwas vorlese. Und von der Zeit für mich und mein Herz zu sorgen, da fange ich gar nicht mal erst an. Mein Alltag scheint manchmal einfach nur so an mir vorbeizurauschen. Und am Ende des Tages habe ich dann viele Termine erledigt, aber ich weiß oft nicht, wo die ganze Zeit eigentlich geblieben ist. Der Prediger hat ein Buch geschrieben, in dem die Zeit und deren Nutzung eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Wir haben es vorhin gehört. Und dabei beginnt er mit dem Grundlegendsten von allen, dem Anfang und Ende des Lebens. In Vers 2 heißt es, geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Er macht hier eine ganz, ganz große Spanne auf, worum es ihm geht. In dem, was kommt. Das Leben. Ein Leben von Gott geschenkt und von Gott erschaffen. Dieser eine kleine Satz am Anfang fasst alles zusammen, was dein Leben und auch mein Leben beinhaltet. Und wie wir weiter dann sehen, ist da eine ganze Menge Platz für Einzigartigkeit. In den Versen 3 bis 8, da heißt es dann, es gibt Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen, fürs Abbrechen und fürs Bauen, fürs Weinen und fürs Lachen, Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen, Zeit fürs Umarmen und Zeit, um sich fernzuhalten, Zeit zum Suchen und Zeit fürs Verlieren, für Aufbewahren und für Wegwerfen, für Zerreißen und für Zusammennähen, Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Wir lesen davon töten und heilen, abbrechen, bauen. Das, was wir erleben, das macht unser Leben aus. Das, was zwischen Geburt und Tod passiert, das formt uns. Das Schöne und auch das Schwere. Und offensichtlich tut Gott das eine und verhindert irgendwie das andere nicht. Ich schätze, viele von uns haben schon ganz persönlich Verluste erlebt. Auch wenn es nicht immer gleich der Tod sein muss, so erfahren aber wir immer in unserem alltäglichen Leben, dass wir Dinge suchen und andere verlieren. Und das macht nicht immer Sinn. Ganz im Gegenteil. Leid macht eigentlich gar keinen Sinn. Es gibt zwar immer Gründe für Leid und es gibt auch oft einen Zweck, aber wozu es wirklich gut sein soll? Also ich meine jetzt wirklich gut. Gut, wie Gott gut ist. Nicht nur vorteilhaft oder so, sondern gut. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind einfach doof. Und im Nachhinein ergeben sie aber manchmal Sinn für uns. Oder sie stellen sich zumindest als die bessere Möglichkeit heraus. Und dann gibt es Dinge, die bleiben so richtiger Mist. Aber mit der Zeit sehen wir, Gott kann daraus noch Dünger machen. Und dann gibt es Dinge, die bleiben schrecklich. Die macht gar nichts wieder gut. Die hinterlassen Zerstörung, die man nicht mehr schönreden kann. Und selbst wenn uns solche Dinge vielleicht nicht passieren und alles in Ordnung ist, ist auch das nicht immer fair. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen beträgt aktuell 78,6 Jahre, die eines Mädchens 83,4 Jahre. Das ist die Statistik für hier in Deutschland geborene Kinder, in einem Land, wo es keinen Krieg oder Hungersnot gibt. Aber auch bei uns werden manche Kinder nicht älter als ein paar Tage und andere werden 100 Jahre alt. Was das zeigt, ist, wann unser Leben wirklich beginnt und endet, können wir letztendlich nicht entscheiden. Und auch einer Statistik ist da das persönliche Schicksal ziemlich egal. Wem der Einzelfall allerdings nicht egal ist, das ist Gott. Das klingt jetzt sehr platt, aber genau das ist das, was ich glaube. Der Einzelfall ist Gott nicht egal. Du bist ihm nicht egal. Er gibt uns zwar keine Antwort auf die Frage, warum, meistens zumindest nicht, aber was er tut ist, er gibt uns Zeit. Es gibt eine Zeit zum Weinen. Wir müssen das nicht herunterschlucken und wir dürfen auch lachen, auch wenn alles dagegen spricht. Es gibt die Zeit zum Klagen. Ja, wir dürfen zu Gott kommen und all das Leid, das wir sehen, vor seine Füße werfen, einfach so hinklatschen. Und wir dürfen tanzen. Wir dürfen tanzen, wenn wir spüren, dass Gott uns an die Hand nimmt und mit uns wieder aufsteht. Wider unseres Schmerzes, dem Bösen zum Trotz und weil wir es ihm wert sind. Wir dürfen sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich vertraue dir, aber hilf mir, es spricht so viel dagegen. Und genau diese Zeit gibt uns Gott. Und nicht nur Zeit, nein, er hält auch immer Menschen für uns bereit. Das macht unser Leben wertvoll. Die Beziehungen, um die wir uns bemühen. Die Verbundenheit, die Gott in uns gelegt hat. Das Band, das er in uns schon geknüpft hat. Zu ihm und zu anderen. Und er bleibt immer bei uns, um herauszufinden, wie wir diese Beziehungen gesund leben können. In Vers 8 heißt es dann, Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Tja, Beziehungen, sei es nun zu unserem Partner, zu unserer Familie, zu Freunden oder Kollegen oder Chefs oder wem auch immer, kosten uns immer etwas. Es bedeutet nämlich, sich nicht betrogen zu fühlen, wenn wir etwas von uns selbst geben, ohne etwas zurückzubekommen. Und ziemlich oft erkennen wir an dem, was wir in andere investieren und was wir für sie tun, wie viel sie uns wirklich bedeuten. Eine alte Frau wurde einmal auf ihre Falten angesprochen. Sicher Sorgenfalten. Und darauf antwortete diese aber, Jede einzelne dieser Falten sei aus Liebe entstanden. Ja, Liebe und Schmerz liegen oft ziemlich nah beieinander und bringen oft viel Arbeit mit sich. Und wer weiß das besser als Gott selbst? Ihn hat es sein Sohn gekostet. Es hat ihn sein Leben gekostet. Weil du sein Kind bist. Aber, jetzt habe ich viel davon geredet, dass es anstrengend ist und Arbeit ist. Aber Gott hat den Menschen nicht nur Arbeit auferlegt, sondern auch die Ewigkeit in ihr Herz. So steht es in Vers 11. Ewigkeit. Was klingelt da bei dir? Vielleicht so eine Art nicht enden wollende Langeweile? Oder vielleicht ein nicht enden wollendes Auf und Ab, das aber doch ziemlich müde macht? Ein für immer Gott und seiner Undurchdringlichkeit ausgeliefert sein? Niemals eine Antwort bekommen und damit zufrieden sein zu müssen? Und am Ende sehen zu müssen, was ich getan habe? Und vor allem, was ich alles nicht getan habe. Und daran bis in alle Ewigkeit zu leiden, weil es nicht aufhören will. Ewigkeit als unendlicher Zeitstrahl nach der Offenbarung im Gericht. Für mich klingt das nach Hölle. Schrecklich. Aber wie klingt das für dich? Ewigkeit. So eine Art sicher sein. Glücklich sein, so richtig doll, von innen heraus. Friede gefunden zu haben, ausgesöhnt zu sein, mit sich und allem drumherum. Die schreckliche Selbsterkenntnis im Gericht nicht alleine ertragen zu müssen, sondern Gott anzusehen und das Gefühl zu haben, genau richtig zu sein, hier und nirgendwo anders. Einiges wirst du verstehen, anderes bestaunen, was Gott daraus gemacht hat und das richtig, richtig Hässliche, das Lebenzerstörerische, das Unverzeihbare, das Todbringende, das musst du nicht glattbügeln oder eben in Kauf nehmen, weil Gott ja keine Fehler macht oder so. Gott hat eine Lösung dafür. Für diese Dinge. In Micha 7, da steht, ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Alles, was wir getan haben und alles, was uns angetan wurde, es wird weg sein. Einfach weg. Er wird es auslöschen. Dass es uns nicht mehr schaden kann. Und in Offenbarung, da steht, und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das Leben mag uns manchmal vorkommen wie ein riesiges Puzzle. Viele einzelne Teile, dunkle und schwere und bunte und leichte. Und so, als ob wir keine Ahnung hätten, was das für ein Bild am Ende ergeben soll, fällt es einem manchmal ganz schön schwer, Zusammenhänge zu finden. Manchmal, da entdeckt man zwei Teile, die auf wundersame Weise zusammenpassen. Aber das ganze Bild? Vielleicht geht es ja auch gar nicht darum, ein ganzes Bild zu haben. Vielleicht geht es auch gar nicht darum, alles zu verstehen und für alles einen Sinn zu finden oder Gott zu verteidigen, warum er dieses tut und das andere unterlässt oder warum er die Unverschämtheit besitzt, sich selbst nicht zu erklären, sodass wir das tun müssten. Vielleicht geht es ja um Ewigkeit. Das Brennen in unserem Herzen, das Brennen darauf zu warten, dass Gott zu uns kommt, in unser Leben, das so oft so paradox ist. Vielleicht geht es darum, dass er uns abholt, da wo wir gerade sind, wo wir jetzt gerade sind. Vielleicht mitten im Sturm oder vielleicht auch gerade entspannt auf dem Sofa. Das kann Ewigkeit sein. Ewigkeit als Raum Gottes. Ein Raum, in dem alles Gott ist. Todloses Leben. Egal, wie viel wir über das Kommende philosophieren, meinen schon zu wissen, denken zu glauben oder Bedarf haben, klare Antworten zu kriegen. Gottes Antwort ist: Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Oder wie es der Prediger formuliert, wie wir es vorhin gehört haben: Das, was Sinn macht, ist fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Und wenn Gott Gutes mit dir im Sinn hat, dann solltest du es auch tun. Ich verstehe vieles nicht. Manches scheint mir sogar unendlich verwirrend. Aber eines, das dürfen wir glauben. Wie es hier in Vers 14 heißt, alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Dein Leben und du ist ihm nicht egal. Aber egal, wie dein Leben ist, Gott tut etwas für dich. Und das gilt für immer und ewig. Und das Größte, was er getan hat, war, seinen eigenen Sohn zu schicken, mitten in das verwirrende Leben, wie es ist, damit es so werden kann, wie es sein soll, zusammen mit ihm. Heute schon. Zwischen ich glaube und hilf meinem Unglauben. Zwischen Freude und Trauer, zwischen Geburt und Tod, zwischen Anfang und Ende. Der Tod bleibt das Ende dieses Lebens. Daran denken wir heute. Der Tod macht uns alle gleich. Egal wie gut oder böse oder zufrieden oder unzufrieden wir sind. Aber mit Jesus Christus dürfen wir vertrauen, dass es vollkommen okay ist, wenn wir alle gleich sind. Weil der Tod nicht das letzte Wort hat. Denn wenn er uns hindurchträgt, dann werden wir sehen, dass jeder besonders ist. Weil Gott in dir sein Kind sieht. Und alle Eltern unter uns wissen, dass die eigenen Kinder immer etwas Besonderes sind. Immer. Nicht, weil sie mehr Wert hätten als die anderen, sondern weil wir uns unser Leben ohne sie nicht mehr vorstellen können. So geht es Gott mit dir. Die Ewigkeit ist jetzt schon da, weil Gott jetzt schon gekommen ist. Und für uns ist der Tod gestorben, weil Christus lebt. Jetzt schon. Und dann, wenn wir in die Ewigkeit eintreten werden, dann erst recht. Und Jesus ruft uns zu in unser Leben. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und das ist ein wunderbarer Ausblick. Mit zittrigen Händen und letzter Kraft klappte sie den schwer gewordenen Deckel der Bibel zu. Sie ließ das Buch auf ihrer Brust noch verweilen und umarmte es fest wie ein Schatz. Ja, er wartete auf sie. Sie lächelte mit letzter Kraft. Und obwohl ihr Körper schwach war, fühlte sie sich unendlich gestärkt. Er war da, als sie geboren wurde. Er feierte mit ihr, als sie heiratete. Er sorgte sich mit ihr um ihre Kinder und genoss mit ihr die Enkel. Und er weinte mit ihr, als sie ihren Mann verlor. Sie liebt ihn, ihren Retter, ihren Tröster und Erlöser. Und er liebt sie, ihr Vater, Bruder und Gott. Sie war nun bereit. Der Tag war gekommen, ihr Krönungstag. Sie sorgte sich nun nicht mehr. Ich komme. Sie schließt ihre Augen, holt ein letztes Mal Luft und geht heim zu ihrem Vater. Der Wecker tickt leise weiter. Amen.